Ja, guten Morgen erstmal zusammen. Ja, ich glaube, ich muss einige vom Predigttext enttäuschen. Normalerweise würde man jetzt heute Morgen so darüber predigen, wie Jesus so einzieht. Heute ist vor allem Sonntag. Mein Herz hat aber was ganz anderes bewegt. Da steht im Matthäus-Evangelium Vers 12 ab Vers 25. Das möchte ich als erstes mal lesen. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur den Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Soweit erstmal Gottes Wort. Ich denke, Jesus war ziemlich beschäftigt. Alles, was er hier so in drei Jahren seiner Wegzeit getan hat, das ging so mächtig hin und her. Der sprang von einem in den nächsten, wenn man so mal das Evangelium liest. Dann heilte er die Kranken und dann musste er sich mit den Schriftgelehrten auseinandersetzen und dann kam das nächste schon wieder. Also er stolperte in Anführungszeichen so von einem Ereignis ins andere. Und zwischendrin, zwischen dem ganzen, ich sag mal, Beschäftigten, fängt der Herr Jesus hier an und preist seinen Vater. Mittendrin, in dem ganzen Geschehen. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir heute Morgen von Jesus lernen können. Ich weiß nicht, wo ihr rausgekommen seid heute Morgen, was euch gestern bewegt hat, was euch heute Morgen bewegt hat, welche Gedanken ihr jetzt mit hineingenommen habt in diesen Sonntagmorgen. Ich sage nur eins: Schaltet ab, nehmt euch Zeit für Gott, hört auf Gottes Wort und lasst es auf euch wirken. Das ist erstmal so das Erste, was wir von Jesus lernen können. Einfach einen Break machen, Stopp machen, anhalten, innehalten und erstmal von Herzen wirken lassen. Was ich auch ganz interessant finde, Jesus sagt hier: Ich preise dich, Vater. Für uns ist es völlig normal, Vater im Himmel, ja natürlich, alles gut. Zu der damaligen Zeit wurde der Name Gottes mit sehr, sehr viel Ehrfurcht genannt. Da wurde der Name Gottes nicht missbraucht, nicht leichtfertig genommen. Und jetzt kommt dieser Tischler, der Zimmermann oder des Zimmermanns Sohn und sagt hier: Vater. Das heißt, er sagt auch gleichzeitig: Ich bin der Sohn Gottes. Er offenbart sich hier. Und ich finde das so einfach so groß. Das muss in den Ohren der damaligen Leute, muss es wie eine Revolution gewirkt haben. Das muss also richtig, richtig reingedrescht haben. Jesus bekennt sich als Sohn Gottes. Er sagt dann auch, der Vater, der Himmel und Erde gemacht hat. Also er sagt nicht irgendein Vater, sondern wirklich der Schöpfer der Welt, der von Anfang an war, den Gott, den Israel kennt, der Gott Israels. Das ist mein Vater. Und warum ehrt er ihn? Warum preist er ihn? Weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Dies ist also das Wirken Gottes mit den Menschen. Also quasi das umfasst das ganze Evangelium. Und dies hat er den Klugen und Weisen verborgen. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Stelle. Die Klugen und Weisen waren damals so die Schriftgelehrten. Und das waren so, wie soll ich sagen, die Berufstheoretiker, die Gelehrten, die haben sich den ganzen Tag damit beschäftigt. Die sind in Schulen gegangen, wo sie das Wort Gottes gelernt haben. Das war schon völlig verkopft, der ganze Glaube. Die haben sich da so reingegeben und haben Gott einfach in diesen intellektuellen Gesprächen gesucht. Und Gott sagt, nee, so will ich das gar nicht. Ich will gar nicht, dass ihr das so versteht mit eurem Kopf. Natürlich ist es gut, mit dem Kopf zu verstehen, mit dem Verstand. Aber ich habe es euch verborgen. Das Wirken des Vaters ist verborgen den Klugen und Weisen. Das heißt, es muss auf irgendeiner anderen Ebene geschehen, dieses Erkennen können, wie Gott ist. Er sagt, den Unmündigen habe ich es offenbart. Und unmündig heißt, in dem Originaltext steht da, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nepios. Das heißt, Unmündigkeit im Sinne von da fehlt noch was an Entwicklung bis zu einem Erwachsenen. Da fehlt was an Entwicklung. Die sind noch nicht, ich sag mal, Kinder oder Erwachsene, die einfach diese Ebene des Erwachsenen nicht erreicht haben. Ja? Die vielleicht noch nicht ausgewachsen sind, noch nicht die geistige Reife erreicht haben. Und denen hat Gott das offenbart. Also kann es nicht die intellektuelle Ebene sein. Es ist eine andere Ebene, wo auch eben andere Leute, die nicht diese geistige Fähigkeit haben, die das einfach auch erfassen können. Wenn ich das mal so vormache, ein Kind kann, wenn sich's auf Zehenspitzen stellt, mit den Augen so 3-4 Zentimeter vielleicht höher kommen. Das ist das Äußerste, wenn die sich strecken, was sie erreichen können von ihrem Blickpunkt. Aber der Erwachsene, der hat viel mehr Möglichkeiten. Er kann sich einmal auch noch ein bisschen höhen, aber er kann sich auch bücken. Er kann sich bücken, er kann mit den auf Augenmaß gehen mit den Kindern. Das können die Erwachsenen. Das ist im Geistigen genauso. Die Kinder können nicht eine intellektuelle höhere Ebene erreichen in dem Moment. Das ist ihnen verwehrt. Da fehlt es an Entwicklung. Aber der Weise kann sich runterbeugen auf die Ebene der Kinder. Das ist dann die Ebene des Gefühls, des Empfindens. Da findet auch der Glaube statt. Das hat nicht immer was mit hier oben zu tun, sondern das hat was mit dem Herzen zu tun. Und Jesus sagt hier, dass du es den Klugen und Weisen verborgen hast und hast es dem Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. So gefällt dir das. Er greift diese beiden Gruppen und gleicht sie an. Gott hat keine Lieblinge. Weder von der einen Seite noch zur anderen Seite. Er hat jeden Menschen lieb. Und er sucht eine Möglichkeit oder hat eine Möglichkeit gefunden, wo wir alle auf der einen Ebene wirklich Gott erkennen können. Wo kein Mensch ausgeschlossen ist. Und das ist wunderbar. Und da sagt er, ja, das hat dir wohl gefallen. Und das erinnert mich so an die Schöpfungsgeschichte. Wenn Gott sagt, er hat was gemacht und sagte, ja, es ist gut, es war gut. Das ist so das Gleiche. Also es hat wirklich wohlgefallen. Es ist in Ordnung so. Es ist gerecht. Es ist gut. Es ist zielführend. Es ist in Ordnung so. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur den Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Also hier stehen wir eine zwischen Sohn und Vater sehen wir eine Einheit, wo keiner erstmal zwischenkommt. Die sind so eng zusammen, die vertrauen sich, die lieben sich, die können sich aufeinander verlassen. Und da hat auch kein anderer Einblick drauf. Vater und Sohn. Jesus sagt einmal, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Wer mich kennt, der kennt den Vater. Das ist, ja, die beiden sind gleich. Von den Wesenszügen sind die beiden gleich. Und er sagt dann, niemand kennt den Vater und niemand kennt den Sohn als die beiden untereinander und wem es der Sohn offenbaren will. Das heißt, der Vater und der Sohn, die können wir nur erkennen, indem wir Offenbarung empfangen von Gott selber. Also wir wissen nichts von Gott, gar nichts, außer das, was er uns offenbart hat in seinem Wort und was er uns ins Herz hineingelegt hat als Wahrheit. Vom Kopf können wir ganz viel theoretisieren. Da kann man Gott beweisen, da kann man beweisen, dass es Gott nicht gibt. Da gibt es also alle Theorien. Im Kopf ist alles möglich, theoretisch. Die Frage ist, was glaubst du? Wem vertraust du da? Und das ist jetzt diese ersten Verse, das ist eigentlich ja nur eine Einleitung, um zu sehen, wer ist denn Jesus? Als nächstes sagt er hier, kommt her zu mir, alle. Zu wem sollen wir denn kommen? Und darum sind die Verse vorher geschrieben worden. Jesus will das ganz klar haben. Mir ist alles übergeben, sagt er. Jesus hat den Sturm gestillt. Jesus hat Kranke geheilt. Jesus hat von seinem Vater berichtet. Also er kann offenbaren, er ist Herr über die physikalischen Gesetze. Er ist Herr über Krankheiten. Er ist Herr selbst über die Sünde. Er hat mal zum Gelähmten gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und damit das auch alle wissen, steh auf und geh. Damit bestätigt er sein Wort. Das heißt, er ist auch Herr über die Sünden. Und zu diesem sollen wir jetzt hinkommen. Mir ist alles übergeben. Er ist allmächtig. Er hat alle Macht vom Vater bekommen. Die beiden sind so nicht auseinander zu dividieren. Und zu diesem Jesus sollen wir jetzt kommen. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und mühselig und beladen, da gibt es jetzt, ich habe das mal nachgelesen, ich muss eben sehen, bin da schon ein bisschen weiter, da gibt es auch wieder zwei Worte, das eine ist Kapiao. Das heißt, die körperliche Erschöpfung, also wenn wir körperlich an unsere Grenzen gekommen sind. Und das andere ist Portizo. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Das heißt, beladen mit Verantwortung. Das heißt, die Dinge, die auf die Psyche gehen, die uns auf die Seele belasten, die Seele belasten. Wenn wir also, egal welche Belastung wir ausgesetzt sind, sei es körperlicher Natur, da habe ich eine ganze Menge von mitgemacht jetzt, oder geistiger Natur, das spielt da auch alles mit rein, das ist egal. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Egal unter welchem Stress ihr gerade steht, sagt er, kommt zu mir, zum Allmächtigen, zu dem, der alles unter seine Füße gelegt bekommen hat von seinem Vater, dem alles untertan ist. Kommt her zu mir, denn ich will euch erquicken. Ich will euch erquicken. Ich möchte, dass es dir wieder gut geht. Ich möchte dich wieder erheben aus dem, wo du gerade drin steckst. Ich möchte dich daraus befreien. Ich möchte dich wieder in deinen Stand setzen. Das ist eigentlich damit gemeint. Und ich finde, das ist so wunderbar, dass Gott uns nicht da lässt, wo wir stehen, sondern dass er uns nachgeht. Dass er uns sieht in dem, wo wir sind. Und dass er uns erkennt in unserem tiefsten Herzen. Und dass er uns da herausholen will. Wir haben einen guten Gott. Manchmal dauert es länger, manchmal geht das ganz schnell, ganz unverhofft. Die Kranke, die Spontanheilung erleben, die sind zack, sind die wieder gesund. Und bei anderen, die müssen wirklich durch ein langes Tal gehen. Ich kann das auch nicht verstehen, ich weiß auch nicht alles. Aber ich weiß, dass wir einen guten Gott haben, der uns sieht, der uns erkennt. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Und da ist keine Ausnahme. Da darf der Gelehrte kommen, der Schriftgelehrte, der Pharisäer darf kommen. Und da darf das kleine Kind kommen. Da wird kein Unterschied gemacht. Alle. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist eine ganz interessante Stelle. Wenn ich das in der Vergangenheit gelesen habe, dann war das immer so, puh, Joch. Was ein Joch ist, wissen wir alle. Das ist, ich sag mal, so ein bearbeiteter Holzklotz, ja, den man den Tieren, meistens so Ochsen, früher auf die Schultern gelegt hat oder vor die Stirn, damit die besser ihre Kraft übertragen können, ja, damit die größere Lasten ziehen können. Das ist ein Joch, das heißt, Joch hat eigentlich immer was zu tun mit, so jetzt muss ich arbeiten. Jetzt muss ich ran. Und das hat mir eigentlich nie gefallen, dieses Wort. Ich habe mir gedacht, nehmt auf euch mein Joch. Und das müssen wir auch noch freiwillig tun. Jesus kommt nicht und sagt so, hier hast du mein Joch. Und ich sage auch, das ist leicht und so weiter. Aber so, ich nehme das jetzt und ich drücke dir das jetzt auf. Jetzt nimm das mal und jetzt zieh mal los. Nee, Jesus sagt, mach das selber. Nehmt auf euch mein Joch. Das ist eine Freiwilligkeit. Gott zwingt niemanden zu irgendetwas. Wir sind da freigesetzt, frei zu entscheiden. Und es gibt noch so ein Doppeljoch. Das heißt, da sind dann zwei Tiere nebeneinander. Das heißt so Doppelpower, ja. Da kann man dann größere Lasten mitziehen. Ich habe mal nachgeguckt, dieser Grundbegriff Joch, was das eigentlich so bedeutet, wo das herkommt. Aus dem Althochdeutschen, und das heißt Zusammenbindendes. Das Urwort war Jo, J-O-H. Wie die drei Anfangsbuchstaben von Johannes, Zusammenbindendes. Das heißt, mit diesem Joch sind wir dann eben auch verbunden mit dem Beförderungsgut, mit dieser Last. Das bedeutet Joch, Zusammenbindendes. Und wir haben da in unserem Männerkreis haben wir darüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall unter irgendeinem Joch stehen. Entweder unter dem einen oder unter dem anderen. Es gibt verschiedene. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, es gibt eigentlich mehrere Joche. Mehrere verschiedene. Und das erste Joch, denke ich, ist so das Joch der Welt. Satan ist der Fürst dieser Welt, das heißt, das ist auch sein Joch. Und sein Joch ist eins, wo er uns dran festbindet, was wir nicht so leicht abschütteln können. Das ist fest verzurrt mit uns. Er möchte uns blind machen für die Hoffnung, die wir haben. Und er möchte uns Lasten auflegen und möchte uns treiben. Das ist das, was der Teufel eigentlich möchte mit uns. Uns unterjochen, ja, also ein schweres Joch auflegen und möchte uns blind machen für die Hoffnung, die es gibt in Jesus und möchte, dass wir leiden, dass wir einfach leiden und dass wir Getriebene sind. Der Teufel möchte die Schöpfung kaputt machen. Das ist sein großes Ziel. Alles, was Gott gehört, ey, runter damit, kaputt machen. Das heißt, das ist ein Joch des Zwangs. Das zweite wäre das Joch des Gesetzes. Und das Gesetz ist ja eigentlich eine Sache, die zum Leben führt. Gott hat die Gesetze gemacht, damit sie Leben bringen. Und das ist auch so. Diese Gesetze gelten ja auch bis heute. Die sind nicht außer Kraft gesetzt. Das Problem ist nur, das Gesetz kann niemand halten. Es ist nicht möglich für einen Menschen, dieses Gesetz zu erfüllen. Gottes Gebote, die doch eigentlich zum Leben führen. Es hat nur ein Mensch geschafft in den letzten paar tausend Jahren. Das war Jesus. Ein einziger. Das ist kein guter Schnitt. Das liegt daran, dass Gottes Latte so hoch liegt, dass wir da einfach nicht drankommen. Wir kommen da nicht dran. Und das ist bitter. Und die Schriftgelehrten haben versucht, das ins Kleinste auszuarbeiten, ins Kleinste zu verstehen und haben versucht, das zu erfüllen. Aber in dem Bemühen, das zu erfüllen, sind sie sowas von an der Wahrheit vorbeigelaufen, an dem eigentlichen Sinn und Zweck der Gebote, dass sie das auch schon überhaupt nicht hingekriegt haben. Auf schon sie gedacht haben, wir sind doch die Gerechten. Wir sind doch diejenigen, die unter dem richtigen Joch sind. Die sich für Gott einsetzen. Wir sind doch diejenigen, die Gesetze hochhalten in der Gesellschaft, die auf Gott hinweisen. Und das stimmt auch alles. Aber das Gesetz tötet. Das Gesetz ist so schwer, dass wir es nicht erfüllen können. Es ist eine Last, die wir nicht tragen können. Gerechtigkeit durchs Gesetz. Letztendlich ist es das. Wir sollen gerecht werden, ja, durchs Gesetz. Und das schaffen wir einfach nicht. Nur Jesus. Und der Franz hat es gebetet vorhin, der hat für unsere Sünden bezahlt. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat das Gesetz erfüllt. Jesus sagte einmal, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz wegzunehmen. Nein, sondern das aufzurichten und es zu erfüllen für euch. Jesus ist in den Tod gegangen, weil ich es nicht gebacken kriege. Weil es kein Mensch hinkriegt. Er ist dazu gekommen, damit wir gerecht werden können. In ihm. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Wir kriegen es nicht hin. Und das ist sein Joch. Das ist das dritte Joch. Jesus sagt, es ist leicht. Nehmt auf euch mein Joch. Wo haben wir es hier? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sanft und leicht, so ist sein Joch, weil er alles getragen hat, weil er schon alles erfüllt hat. Er ist schon durch den Tod gegangen. Und wir brauchen das nicht mehr. Wir können uns in seinen Sieg stellen. Wir können uns ja, in seine Gnade stellen, unter seine Gnade, unter das Kreuz. Ist das nicht wunderbar? Und dann hört das eigentlich schon auf mit diesem, hey, Stress machen. Joch, das Joch auf mich nehmen. Puh, Arbeit, ha. Nee, ist alles schon getan. Alles schon erledigt. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und Sanftheit ist eigentlich das Gegenteil helft mir finden. Hä? Härte, ja. Ja, genau. Also so dieses Brachiale. Brutalität. Das ist der Gegenteil. Und da haben wir einmal das Joch des Satans und einmal das Joch Jesu. Da können wir uns entscheiden. Da wären wir dumm, wenn wir nicht Jesus Joch nehmen würden. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmütig und demütig, von Herzen demütig, wenn man irgendwas tut, dann wird diese Sanftmut sichtbar. Also wenn man eine gute Tat macht oder wenn man einen Dienst verrichtet oder sowas, dann wird die Sanftmut sichtbar. Das ist so ein äußeres Zeichen, was man sieht. Als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, hat er nicht rumgeflucht und die Leute verwünscht, sondern er sagte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Sanftmütigkeit. Das kommt dann raus, das ist das äußere Zeichen. Und von Herzen demütig heißt, das ist die innere Haltung bei einem Dienst, bei einer Tat. Das, was innen ist, das kommt auch dann nach außen. Die Sanftmütigkeit ist quasi das sichtbare Zeichen eines demütigen Herzens. Er hat sich dem Willen des Vaters ganz untergeordnet, ganz demütig geworden. Er hat sich bespucken lassen, auspeitschen lassen, geißeln lassen, ganz demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Wenn wir dieses Joch auf uns nehmen und das auch als solch ein leichtes Joch erkennen, wenn wir das auch im Kopf haben und im Herzen haben, es muss beides sein, dann werden wir Ruhe finden, weil wir wissen, hey, er hat alles vollbracht, er hat alles getan. In seiner Hand bin ich sicher. Wir dürfen uns wirklich ihm ganz übergeben, ganz und gar in unserem Leben. Und das ist wirklich, da findet man Ruhe für seine Seele. Ist es umkämpft? Ja. Haben wir immer noch Ärger, Stress in unserem Leben? Ja. Es ist immer noch da. Aber wir wissen, dass wir dem angehören, der alles überwunden hat. Dem wir uns anvertrauen dürfen, wo wir uns ganz hingeben dürfen. Ich glaube, das ist so wunderbar, das ist so erfrischend. Und da finden wir Ruhe. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte noch einen Text lesen, weil das Ganze beruht auf einer Prophezeiung. Steht im Jeremia 31, ich lese einfach mal die ab 33 vor. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, nach dieser Zeit, also bis Jesus kommt. Spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Also wieder das Herz, ne? Nicht hier im Kopf allein. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Genau das, was wir eben gelesen haben. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Das heißt, durch seinen Tod sind wir gerecht worden. Weil bei Gott gibt es keine Ungerechtigkeit. Und Sünde muss Sühne haben. Es geht nicht anders. Sünde braucht Sühne. Und wenn Gott selber sagt hier, ich will ihre Sünden nimmermehr gedenken, dann heißt es, es hat Sühne gegeben durch Jesus. Und das, was Sie gerade gelesen haben, dieser Text, das ist die Erfüllung der Prophezeiung von Jeremia. Ich finde das so wunderbar. Hunderte von Jahren vorher geschrieben. Gott hält sein Wort. Er steht dazu. Und das ist egal, wann er was gesagt hat. Gott steht dazu. Darauf können wir uns verlassen. Das ist so sicher wie sagt man so schön, wie das Amen in der Kirche. Ja? Und wenn wir die Offenbarung lesen, da stehen so viele Dinge drin, die noch geschehen werden. Und wir können uns darauf verlassen, genauso wird es kommen. Weil Gott nicht lügt. Sein Wort wird ewig Bestand haben. Bis ins letzte Detail. Und das finde ich gut, dass wir uns dem Ganzen so hingeben dürfen. Wunderbar. Wir können nicht alles haben. Wir können nicht uns aus der Welt und überall das Beste raussuchen. Gott sagt, nee, so funktioniert das nicht. Ich denke da gerade an an das Gleichnis vom Acker, wo ein Mann einen Schatz findet in einem Acker und dann verkauft er alles, was er hat und kauft diesen Acker, damit er diesen Schatz hat. Wir müssen uns entscheiden. Wir können nicht alles haben, aber wir können das Gute erwählen. Amen. Ja, und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dein Wort wieder immer wieder neu offenbarst und ins Herz legst und in unser Sinn gibst, Herr. Danke einfach, Herr, dass wir in dir Ruhe finden, weil du derjenige bist, der für uns gesühnt hat, der für uns bezahlt hat. Du bist derjenige, der uns ruft, komm zu mir. Ich möchte dich bitten, dass dieses Wort so wirklich ganz, ganz tief in unser Herz fällt. Und dass es eine Gewissheit in unserem Leben wird, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.